Ein herzliches Willkommen an alle motorsportmagazin.com-Leser. Philipp Moser hier für euch. Wir wagen hier an dieser Stelle einen kleinen Rückblick auf die erste Testwoche. Worüber wollen wir alles reden? Wir wollen Zeiten und natürlich uns auch die Runden anschauen, die besonderen Highlights. Gab es Unfälle? Gab es sonstige spektakuläre Ereignisse, die da in Barcelona vonstatten gingen an den ersten vier Testtagen? Natürlich auch einen kleinen Blick auf die Technik. Zum Abschluss versuchen wir dann auch durchaus schon so ein erstes Ranking zu konstruieren. Mal schauen, ob sich das dann in der zweiten Woche oder in Melbourne bestätigen wird. Apropos zweite Woche, auf die wagen wir dann zum Schluss auch noch einen kleinen Ausblick. Fangen wir vielleicht zuerst mit den Zeiten an. Also der Grundeindruck erstmal, Ferrari ist verdammt stark. Die waren vom ersten Tag an relativ schnell ziemlich schnell unterwegs, sehr konstant, und wie gesagt, es war beeindruckend, dass kaum auf der Strecke, ohne lange Eingewöhnungszeit, sehr viele Runden gedreht, sehr schnell gewesen. Aber nicht nur Ferrari vorne stark, sondern besonders Augenmerk gilt auch Alfa Romeo, die man ja eigentlich jetzt eher ins Mittelfeld eingeordnet hätte, aber auch die waren besonders beeindruckend, vielleicht auch wegen ihrem aggressiven Frontflügeldesign, da kommen wir dann später noch zu. Mercedes momentan würde ich eher hinter Ferrari einschätzen, kann aber natürlich auch sein, dass es die übliche Zurückhaltung ist. Wenn man sich an die Testfahrten der letzten Jahre erinnert, dann weiß man auch, Mercedes war jetzt nicht unbedingt das Team, was durch hervorragende Rundenzeiten bei den Tests geglänzt hat. Momentan sieht es zumindest, deuten die Zeiten darauf hin, schon so aus, dass Mercedes hinter Ferrari liegt. Das sagt Mercedes auch selber. Gut, die wollen auch gerne tief stapeln, aber insgesamt sowohl Medien als auch Leute in der Formel 1 direkt von den Teams sagen eigentlich alle, oder es besteht ein Konsens, dass Ferrari momentan zumindest die Nase vorne hat. Auch Red Bull macht einen recht starken Eindruck, fuhr bisher noch recht unauffällig. Da ist es so die Frage, ob sie ungefähr auf Augenhöhe mit Mercedes sind. Jetzt muss man aber dazu sagen, Mercedes hat am letzten Tag durchaus nochmal vernünftige Zeiten rausgehauen, auch in längeren Ones, also es waren keine Quali-Ones, und von daher kann man davon ausgehen, dass Mercedes vielleicht wahrscheinlich noch vor Red Bull steht im Moment. Was auch einen guten Eindruck über die Leistungsfähigkeit der Autos verschaffen kann, sind die Onboard-Kameras. Es gab einige während der Testfahrten, und auf den Onboard-Kameras kann man relativ gut anhand der Lenkradbewegung erkennen, ob das Fahrzeug jetzt gut auf der Strecke liegt oder nicht. Wenn jemand natürlich jetzt sehr ruhig unterwegs ist, kann man schon sagen, okay, das Auto scheint vom Setup und insgesamt relativ gut zu performen. Während, wenn die Fahrer mehr zu kämpfen haben, weiß man, okay, da besteht definitiv noch Nachholbedarf. Alphas Onboard war ziemlich gut, ähnlich ruhig wie bei Ferrari. Von Haas hatten wir auch eine Runde, die war ein bisschen unruhiger, aber immer noch okay. Von Lewis Hamilton, klar, gut, muss man auch dazu sagen, bei dem ist man einen etwas aggressiveren Fahrstil gewöhnt. Aber der war tatsächlich, hatte recht viel zu kämpfen, vor allen Dingen beim Übersteuern, beim Beschleunigen. Muss man mal schauen, ob das jetzt nur von dieser einen Runde ein falscher Eindruck war oder ob sich das während der nächsten Testwoche und dann auch während der ersten Saisonrennen so bestätigen wird. Vielleicht mal ein Blick nach hinten. Williams, von den Zeiten gar nicht gut. Ich meine, klar, sie haben auch erst Mittwochmittag anfangen können zu testen mit 2,5 Tagen Verspätung. Dementsprechend konnte man da jetzt noch nicht so viel erwarten. Es war aber wirklich jetzt noch nicht direkt die Topzeit dabei, dass man sagt, okay, die 2 verpassten Testtage oder die 2,5 verpassten Testtage sind egal. Williams ist trotzdem voll dabei. Racing Point war ebenfalls nicht so überzeugend, relativ langsam unterwegs, auch nochmal mit einem kleinen Abstand zu den anderen Mittelfeldteams. Muss man mal schauen. Bisher ist es schwer, das Team einzuschätzen, weil es noch recht wenig Daten und gute Zeiten gibt. Aber so richtig überzeugend fand ich persönlich sie zumindest nicht. Toro Rosso dagegen sehr stark unterwegs, scheint wirklich auch vorne im Mittelfeld mitkämpfen zu können. Renault war mehr auch von den Zeiten so ein Auf und Ab. An dem einen Testtag war es mal besser, an dem anderen war es dann wieder nicht so gut. Am letzten haben sie dann die absolute Testbestzeit rausgehauen, das aber auch auf den weichsten Reifen. Also da darf man jetzt auch nicht zu viel hineininterpretieren. McLaren und Haas waren von den Zeiten eher, ja, ich würde mal sagen, unscheinbar unterwegs, recht unspektakulär, werden sich wahrscheinlich irgendwo im Mittelfeld einordnen. Zu den Zeiten generell vielleicht mal. Am besten jetzt, ne, Zettel raus, mitschreiben, Klassenarbeit, kommen ein paar Zahlen. Also Renault fuhr die schnellste Zeit, 1.17.3 war die schnellste Zeit der ersten Testwoche. Dahinter waren Toro Rosso mit 17.6, Alfa Romeo mit 17.7 ebenfalls schnell unterwegs. Dann kommen erst Mercedes und Ferrari mit einer 17.8 bzw. bei Ferrari einer 18.0. McLaren 18.4, Haas 18.5, Red Bull 18.7. Racing Point dann schon mit einem bestimmten Abstand von fast einer Sekunde auf Red Bull mit 19,6 als beste Zeit und Williams 20,9. Jetzt sieht man klar, Racing Point und Williams fallen da gerade beide ein bisschen ab. Ich würde da jetzt noch nicht zu viel reininterpretieren und sagen, ja, Racing Point und Williams, die haben jetzt definitiv die rote Laterne in der Hand. Bei den Zeiten sieht man ja auch, also es ist, glaube ich, da sind wir uns alle einig, unwahrscheinlich, dass Renault vor Toro Rosso in Australien landen wird und dass Red Bull nur das 8-stärkste Team ist. Liegt halt daran, dass auch für die schnellsten Zeiten jeweils unterschiedliche Reifen benutzt wurden. Und da wird es jetzt interessant. Pirelli, nämlich von ihrem Chef Mario Isola, die haben ein Reifendelta veröffentlicht. Heißt also, wie viel Zeit man ungefähr auf- oder abrechnen kann, je nachdem, was für einen Reifensatz man drauf hatte. Es standen ja bei den Tests jetzt in Barcelona 5 Reifencompounds zur Verfügung, C1 bis C5. C5 sind die weißen Reifen, C1 die härtesten. Wenn man jetzt mal C3, ich würde jetzt C3 einfach mal als Medium in der Mitte rechnen, dann kann man zu C2, müsste man nochmal 0,7 Sekunden abziehen, von C3 auf C1 sogar ganze 1,6 Sekunden. Also das heißt, wenn ich jetzt mit einem C3-Reifen eine 20-0 fahre, dann kann ich das quasi hochrechnen, ist es genauso wertig, wie wenn ich mit einer C1 eine 21-6 fahre. Also es ist, obwohl die Zeit 1,5 Sekunden langsamer ist, kann man sagen, aufgrund des Reifendeltas sind diese beiden Zeiten gleich viel wert. Mit Blick auf die beiden weicheren Reifen, C4 und C5, müsste man von einem C3-Reifen ungefähr 6 Zehntel oben drauf rechnen und bei einem C5-Reifen schon 1,2 Sekunden. So, und wenn wir jetzt, ich hoffe, ihr habt Zettel und Stifte immer noch in der Hand, wenn wir jetzt die normalisierten Zeiten mal auf C3 hochgerechnet, also auf den Medium Compound hochrechnen, dann haben wir bei Ferrari tatsächlich die stärkste Zeit mit einer 18.0. Dahinter Alfa Romeo und Renault mit jeweils einer halben Sekunde Abstand auf Ferrari 18,5. Mercedes 18,6. Red Bull und Haas 18,7. Toro Rosso 18,8. Dann McLaren mit einer 19.0, also einer Sekunde hinter Ferrari. Racing Point 19,6 und Williams 20,8. Wie gesagt, Williams würde ich jetzt noch nicht so fest in diese Reihe mit da reinnehmen. Die werden nicht 1,5 Sekunden Rückstand auf den vorletzten haben. Da müssen wir auf jeden Fall noch die zweite Testwoche abwarten. Aber man erkennt jetzt in dieser Reihenfolge, die Abstände sind deutlich geringer und das Bild ist auch durchaus realistischer. Also auch hier haben wir dann Ferrari vorne, Mercedes, Red Bull. Momentan in dieser Auflistung auf Rang 4 und 5. Man muss aber dazu sagen, dass die natürlich noch recht zurückhaltend gefahren sind, ihre schnellsten Zeiten. Nicht in einem Quali Run im Gegensatz zu Alfa Romeo und Renault. Deswegen werden die wahrscheinlich noch vor die beiden rutschen. Aber man erkennt halt auch, dass Alfa Romeo und Renault zwar hinter den Top 3 Teams wahrscheinlich liegen, aber vorne im Mittelfeld. Genau, das zumindest erstmal zu den Zeiten. Und dann wollen wir uns jetzt mal die Rundenzahlen. Die Rundenzahlen, besser gesagt. Zeiten gerade. Runden schauen wir uns jetzt an. Ja, wenn man sich die Runden anschaut, also ich schaue mir hier immer mein schlauen Zettelchen an, den ich mir gemacht habe. Da habe ich als erstes notiert, dass Haas durchaus mit Problemen zu kämpfen hatte. Kevin Magnussen hatte an einem Tag Rücken. Scherzhaft gesprochen, nein, es ging darum, dass wohl bei der Sitzanpassung, dass er so nach vorne gebeugt im Auto saß und dass er dann irgendwann so viel Schmerzen hatte, dass er dann am Dienstagnachmittag gesagt hat, so, ich mache für heute, lass ich sein, lass den Fittipaldi fahren, den Testfahrer von Haas. Ich habe da zu viel Schmerzen. Dann am Mittwoch lief es aber auch nicht wirklich besser für Haas. Da war es dann nicht die Fahrer, die Probleme machten, sondern das Auto, unter anderem wegen Batterieproblemen. Insgesamt stand man dreimal am Mittwoch auf der Strecke und sorgte für rote Flaggen. Also von daher, Haas kam zwar am Ende auf eine solide Rundenzahl, aber hatten doch von allen Teams die meisten Probleme oder haben zumindest für die meisten roten Flaggen gesorgt. Auch Racing Point hat wirklich nicht so viele Runden gesammelt. Da war es aber ein bisschen unauffälliger, weil die halt nicht auf der Strecke stehen geblieben sind, sondern gar nicht erst teilweise aus der Box rausfuhren. Also Racing Point mit bisher recht wenig Runden, die haben definitiv noch Aufholbedarf in der zweiten Woche. Williams, klar, nicht überraschend kommt, dass sie ganz hinten in der Rangliste der Rundenzahlen sind. Sie sind halt auch nur anderthalb Testtage gefahren, anstatt wie alle anderen Teams 4. Sie waren erst am Mittwochmittag fertig. Mehr Hintergrundinfos dazu könnt ihr dann übrigens auch bei unserem motorsportmagazin.com YouTube-Kanal nachschauen. Da haben Christian und Flo, die ja diese Woche in Barcelona waren, sind da nochmal ein bisschen näher drauf eingegangen, was jetzt genau der Grund ist und was die möglichen Folgen sind. Wir halten hier einfach fest, sie sind nicht fertig geworden, das Auto pünktlich zusammenzubauen, und dementsprechend ging halt 2,5 Testtage über die Wupper, und dann auch an den letzten 1,5 Tagen kam man nicht wirklich auf so viele Runden. Also so komplett rund wie zum Beispiel bei Ferrari, die direkt am ersten Tag rausgefahren sind und weit über 100 Runden gedreht haben. Das hat Williams nicht hingekriegt, also von daher scheint es da wirklich durchaus größere Probleme zu geben, und bisher war halt auch keine, wir hatten es ja vorne in den Zeiten, keine wirklich gute Zeit dabei. Es war halt mehr, wie Robert Kubica auch in einem Interview gesagt hat, wir wollten erstmal Daten sammeln. Also es war noch nicht wirklich viel Setup-Testarbeit dabei für Williams. Dementsprechend, wie gesagt, in der zweiten Woche sehr, sehr viel Nachholbedarf für das britische Team. Ja, und wenn wir bei den Runden ganz nach vorne schauen, da sind Ferrari und Mercedes ganz vorne, die laufen wie ein Uhrwerk, hatten während der kompletten ersten Testwoche eigentlich überhaupt kein Problem, fast jeden Tag, ich glaube sogar jeden Tag, über 100 Runden gedreht. Also die beiden werden ihrer Favoritenrolle durchaus gerecht. Und wenn man sich mal die Tabelle der meistgedrehten Runden nach Teams anschaut, dann sehen wir auch Mercedes und Ferrari beide vorne. Mercedes hat 610 Runden insgesamt gedreht, Ferrari knapp dahinter mit 598 Runden. Und die beiden sind wirklich ganz eindeutig vorne in dieser Liste. Auf Platz 3, dann schon wirklich mit einem großen Respektabstand, kommt Alfa Romeo Sauber, beziehungsweise Alfa Romeo Racing, Sauber heißen sie ja nicht mehr. 507 Runden, also schon fast 100 weniger als Mercedes und Ferrari. Und Alfa, die führen halt das enge Mittelfeld an, wenn man sich die Rundentabelle anschaut. Dahinter kommt Toro Rosso mit 482, Red Bull 475, McLaren 445, Renault 433. Das sind so die alle in dem 400er Rundenbereich sind. Also ganz solide und vernünftige Ergebnisse für eine erste Testwoche. Ein bisschen geschwächelt, ich hatte es vorhin schon angedeutet, Haas 384 liegen ein bisschen dahinter. Und wie gesagt auch Racing Point nicht so gut, 248 Runden. Nochmal über 100 Runden weniger als Haas. Fast nur ein Drittel der Runden, die Mercedes gefahren hat. Das ist natürlich nicht ideal. Und Williams mit ihren mickrigen 88 Runden, natürlich ganz hinten am Feld, haben sehr, sehr, sehr viel Aufholbedarf in der zweiten Woche, müssen da wirklich definitiv nachlegen. Also zusammengefasst, Mercedes, Ferrari am konstantesten, dann großes Mittelfeld, wo Haas noch hinten mit dranhängt, und Racing Point und Williams, so die Nachzügler, die definitiv noch aufholen müssen. Ja, was gab es sonst noch so für Highlights? Vor allen Dingen, wenn man jetzt mal auf die spektakulären Dinge anschaut, Dreher, Unfälle, sonstige Probleme. Kimi Räikkönen und Alexander Albon haben an den ersten beiden Testtagen für Schlagzeilen gesorgt, weil sie es jeweils geschafft haben, sich in der ersten Runde wegzudrehen. Bei Kimi war es ein Flüchtigkeitsfehler, bei Alexander Albon wurde er von der Schuld befreit. Es wurde gesagt, dass es ein Problem mit der Lenkung gab und er deswegen abgeflogen ist. Aber es war zumindest schon recht amüsant, dass zwei Fahrer es nicht mal geschafft haben, die erste Runde zu beenden, ohne das Auto im Kiesbett zu versenken. Ein bisschen mehr Action gab es dann bei Gasly, der flog am zweiten Testtag ab. War auch der einzige, der tatsächlich mit dem Auto in der Mauer gelandet ist. Gasly hat aber beim Herausbeschleunigen das Auto verloren, kleinen Dreher hingelegt, hinten leicht angeschlagen. Nichts Dramatisches. Deutlich spektakulärer, wenn auch mit weniger Folgen, war ein Abflug von Daniel Ricciardo. Der verlor beim Anbremsen in die erste Kurve bei über 300 km/h das obere Heckflügelelement. Hatte das DRS geöffnet und mitten auf der Geraden kurz vorm Anbremsen machte das Ding einfach einen Abgang. Es erinnerte so ein bisschen an Ralph Furman. Vielleicht haben einige Leute noch die Bilder im Kopf von Ralph Furmans Unfall 2003 in Ungarn oder Kimi Räikkönen 2004 in Hockenheim. Sind auch beide abgeflogen, weil sich die Heckflügel-Endplatte bzw. das obere Element selbstständig gemacht hat. Jetzt war es bei Ricciardo ähnlich, auch einen spektakulären Dreher hingelegt, aber zum Glück ohne Einschlag davongekommen. Bei Renault gab es dann auch tatsächlich erstmal, nachdem man das Heckflügel wieder angeschraubt hatte, hat man gesagt, okay, wir fahren erstmal ohne DRS. Wir sind uns da jetzt noch nicht ganz sicher, ob wir das so voll unter Kontrolle haben. Ein Tag später durften dann aber Ricciardo und Hülkenberg auch beide wieder mit DRS fahren. Zu dem Thema gibt es auch noch einen interessanten Artikel auf motorsportmagazin.com, wo noch mal ein bisschen genauer über das DRS gesprochen wird. Und zwar, um das kurz zusammenzufassen, durch den größeren Flügel ist auch irgendwie der Effekt vom DRS-System in dieser Saison größer. Und es gibt wohl einige Teams, die dadurch auch angestiegenen Kräfte und Belastungen auf den Heckflügel unterschätzt haben. Renault gehört scheinbar dazu und müssen da eventuell nochmal nachbessern. Aber es soll kein größeres Problem sein. Aber es war halt zumindest bei den Testzeigen für einige überraschend. Und so sind dann einige Teams tatsächlich auch zwischendurch ohne das DRS-System gefahren, weil sie gesagt haben, wir sind uns da nicht sicher, ob das alles so hält. Und bei Ricardos Abflug hat man gesehen, dass es auch besser ist, wenn man sich sicher ist. Weil sonst gibt es Dreher und Abflüge und vielleicht auch wirklich Schrott. Und dann ist halt auch so ein kompletter Test, sag mal, in der Hose. Und das will natürlich keins der Teams. Genau, dann hatten wir am letzten Tag noch eine Fast-Kollision zwischen Lewis Hamilton und Robert Kubica. War auch durchaus eine spektakuläre Szene. Robert Kubica fuhr mit diesen ganzen Aero-Gittern vor dem Seitenkasten relativ langsam rum, so ein bisschen wie die eigene Oma auf dem Weg zum Bio-Supermarkt. Lewis Hamilton von hinten war auf einer schnellen Runde unterwegs und hatte es dann so ein bisschen unterschätzt, wie langsam der Kubica wirklich war. Musste dann in den Notausgang ausweichen. Zum Glück ohne Kollision ausgegangen, aber durchaus eine spektakuläre Szene bei diesen Testfahrten. Ja, kommen wir nochmal kurz zur Technik. Sicherlich für die meisten Schlagzeilen sorgte der sehr extreme Frontflügel, das extreme Frontflügeldesign vom Alfa Romeo, bei dem die Flaps nach außen hin sehr abgeflacht waren, während zum Beispiel Mercedes und Red Bull mit der, sag mal, in Anführungszeichen traditionellen Variante gestartet sind, wo die Flaps nach außen zur Endplatte hin anstiegen, war es bei Alfa Romeo halt genau andersrum. In die gleiche Richtung haben auch Haas, Ferrari und Toro Rosso entwickelt. Bei den dreien ist es aber insgesamt deutlich weniger extrem als am Alfa gewesen. Und so wie man hört, scheint Alfa damit wirklich auf dem richtigen Weg zu sein. Das Auto, von dem, was wir bisher jetzt hier erzählt und gesehen haben, scheint gut zu sein. Dementsprechend gibt es schon einige, die sagen, ja, vielleicht haben Red Bull und Mercedes sich da ein bisschen verrechnet. Die haben aber schon direkt gesagt, ja, wir haben das ausprobiert, wir hatten das auf dem Schirm. Bei uns hat sich's nicht gerechnet, wenn wir es so machen. Kann man natürlich jetzt nicht nachvollziehen, ob das wirklich so ist oder ob die da ein bisschen flunkern. Wir werden es dann im Laufe der ersten Saisonrennen sehen, ob sie da wirklich einen Fehler gemacht haben oder ob beide Systeme gut funktionieren. Da kann man nur abwarten und Tee trinken. Ne? Und ich schmeiße an dieser Stelle schon mal 2 Euro ins Phrasenschwein für den Spruch. Ansonsten zu den Flügeln, wie gesagt, die drei Ferrari-befeuerten Teams und Toro Rosso mit diesem flachen Flügeldesign. McLaren, Racing Point sind so mehr in der Mitte unterwegs und Red Bull, Mercedes, Renault und Williams fahren mit dem altbewährten System. Bei Williams gibt es auf den Flaps hinten sogar noch so ein paar Eselsohren, was ein bisschen komisch aussieht. Ist man sich auch noch nicht sicher, ob das jetzt wirklich eine Top-Lösung ist. Aber bei den wenigen Runden, die Williams gedreht hat, kann man da natürlich noch nicht so viel rausschließen. Auch das wird wahrscheinlich interessant zu sein, das dann in der zweiten Testwoche zu beobachten. Was natürlich bei den ganzen Flügelunterschieden durchaus interessant ist, ist, dass Toro Rosso als, natürlich hören sie es nicht gerne, wenn sie so bezeichnet werden, aber letztendlich unterm Strich sind sie ja ein B-Team von Red Bull, dass Toro Rosso das Ferrari-Design hat und Red Bull mit dem klassischen Design fährt. Ich persönlich, und das ist jetzt auch nur meine eigene Einschätzung, würde darauf tippen, dass Red Bull dann das durchaus auf dem Schirm hat. Und ich kann mir vorstellen, dass Red Bull in der zweiten Testwoche oder spätestens in Melbourne auch mit einem Ferrari oder Alfa Romeo ähnlichen Design antreten wird. Aber wie gesagt, das sind jetzt nur Spekulationen von meiner Seite, aber Red Bull, Toro Rosso gehören letztendlich zum selben großen Konzern und dementsprechend werden die beide auf dem Schirm haben, was sich jetzt da hier technisch in die richtige Richtung entwickelt oder eben nicht. Aber auch da abwarten. Wo wir bei Red Bull sind, können wir auch über Honda reden. Der scheint wirklich gut zu laufen. Da gab es eigentlich gar keine technischen Probleme bei den Teams. Zumindest nicht mehr als bei Renault, Mercedes oder Ferrari auch. Und auch von den Topspeed-Werten scheint der Honda echt gut zu gehen. Bei Red Bull, klar, sind die Pressemitteilungen alle so, dass man sagt, Honda super toll, super, super toll. Aber das ist natürlich auch das übliche PR-Gerede, was man so kennt. Insgesamt hat man aber schon nach der ersten Testwoche den Eindruck, dass Honda wirklich ein guter Schritt nach vorne gelungen ist. Ich würde es so momentan sogar vor Renault, eigentlich relativ deutlich sogar vor Renault einschätzen. Klar, bei Mercedes, Ferrari weiß man es noch nicht so genau. Die scheinen immer noch Branchenprimus zu sein beide. Vielleicht Ferrari inzwischen sogar schon vor Mercedes. Da müssen wir aber auch noch den zweiten Test, die zweite Testwoche abwarten. Das sind halt alles so Sachen, wo man jetzt in der ersten Testwoche einen ersten Eindruck, so einen kleinen Trailer quasi bekommen hat. Und es macht halt dann die zweite Testwoche dementsprechend umso spannender, um zu schauen, ist das jetzt hier wirklich die Entwicklung, die wir hier haben, oder dreht sich das doch noch um? Hat da irgendwer geblufft? Also von daher, die zweite Testwoche wird auf jeden Fall ziemlich spannend. Die erste Testwoche scheint zumindest ein Bild darzustellen, dass wir wirklich eine spannende Saison erwarten können, weil wir vorne drei Teams haben, die wirklich gut sind, ein sehr enges Mittelfeld. Zur Technik noch einen letzten Punkt. Red Bull war am Donnerstagnachmittag mit einer recht komisch aussehenden Dreieckskonstruktion im Heck unterwegs. Es sah so ein bisschen aus wie so eine zusätzliche Halterung oder Befestigung. Es gab dann schon, vor allem bei Twitter, waren dann schon viele Bilder geteilt und gesagt, ach, was soll das denn sein? Ist das wie irgendein Supertrick? Aber das Thema verflüchtigte sich dann auch relativ schnell, weil Red Bull das Ding nach ein paar Runden wieder abgebaut hat. Dementsprechend mal schauen, auch hier wieder, ich wiederhole mich schon wieder, zweite Testwoche, wenn Red Bull da wieder mitfährt, muss man sich das genauer anschauen, jetzt wo sie nur ein paar Runden gefahren sind, würde ich sagen, vielleicht war es auch nur irgendein Aero-Messgerät, auch wenn es in dieser Form noch keins gab, aber mal schauen. So, und jetzt ist natürlich bei dem ganzen Gerede, will man natürlich am besten schon irgendwie ein Ranking haben, eine Einschätzung. Wo sind die Teams? Wer ist gut? Wer ist nicht gut? Wird Hamilton nochmal Weltmeister? Kann Ferrari, Vettel oder Leclerc, wer auch immer von den beiden, Hamilton und Mercedes entthronen? Ich bin jetzt mal ganz mutig und mache mich an so einem ersten Ranking, an ein erstes Ranking ran. Ich entschuldige mich auch, wenn das sich dann in der zweiten Testwoche spätestens in Melbourne in Luft auflöst. Aber so von den ersten vier Testtagen und von den ganzen Notizen, die ich hier auf meinem Zettelchen gemacht habe, der eine Zettel sieht schon so ein bisschen aus wie so ein modernes Kunstwerk, also kann eigentlich in den Müll sozusagen, zum Ranking. Also ich würde sagen, Ferrari ist vorne, da sind sich relativ viele Leute einig. Klar, man kennt das und Mercedes, dass sie nicht alles zeigen bei den Testfahrten, aber Ferrari, auch so von den Gesichtern, die Leute so zeigen, scheint wirklich vorne zu sein und das durchaus mit einer gewissen Lücke. Dahinter würde ich Mercedes und Red Bull einordnen, bei denen es bisher noch nicht so klar ist, wer vorne liegt. Ich hätte am Anfang der Woche erst gesagt Mercedes, dann in der Mitte der Woche hätte ich gesagt, ja gut, Red Bull ist vielleicht ein bisschen schneller. Aber am letzten Tag, am Donnerstag, hat Mercedes dann nochmal nachgelegt. Es ist eng zwischen den beiden. Die sind auf jeden Fall gerade hinter Ferrari beide, Mercedes und Red Bull. Wie die untereinander stehen, schwer zu sagen. Ich würde Mercedes noch ein Stück vor Red Bull gerade einordnen. Aber die beiden, wenn sie Weltmeister werden wollen, müssen auf jeden Fall noch ein bisschen nachlegen, weil Ferrari tatsächlich gerade einen sehr, sehr starken Eindruck macht. Dann würde ich als erstes Mittelfeldteam, vielleicht sogar bei den ersten Saisonrennen mit Chance, die großen drei zu ärgern, Alfa Romeo nennen. Die haben wirklich einen sehr starken Eindruck gemacht. Die Fahrer scheinen zufrieden zu sein. Wenn ein Kimi Räikkönen nach dem ersten Testtag sagt, das war alles gut, ich habe ein gutes Gefühl fürs Auto, dann ist das für seine Verhältnisse natürlich schon eine nahezu unglaublich euphorische Aussage. Und auch durchaus sollten da die anderen Teams drauf achten, wenn der Räikkönen sowas sagt, dann ist da normalerweise auch was dran. Dementsprechend würde ich sagen, Alpha momentan vierte Kraft. Knapp dahinter, Renault und Toro Rosso, auch bei denen ist es ähnlich wie bei Mercedes und Red Bull, schwer zu sagen, wer von den beiden die Nase vorne hat. Toro Rosso war insgesamt von den Rundenzeiten und wie sie sie rausgehauen haben, ein bisschen überzeugender. Dafür ist bei Renault halt auch, Renault ist halt das größere Team, sagen wir es wie es ist. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, dass bei Renault halt noch deutlich mehr Optionen sind, da ein bisschen auch in der zweiten Testwoche was nachzufeuern. Aber knapp hinter Alfa, Renault und Toro Rosso würde ich die beiden einordnen. Dann weiteres Mittelfeld, habe ich jetzt eine Dreierkonstellation bei mir auf dem Zettel stehen, Haas, McLaren und Racing Point. Haas, die jetzt nicht mehr Ferraris Lieblings-B-Team sind, diese Rolle ging scheinbar an Alfa Romeo verloren. McLaren, die jetzt ohne Alonso mit Norris und Sainz zwei neue unerfahrene Fahrer haben, was ein bisschen weniger Druck fürs Team bedeutet. Aber auch die beiden Fahrer, Norris hat gesagt, ja, so ganz perfekt ist das Auto noch nicht. Und dafür, dass die meisten Teams und Fahrer gesagt haben, ja, super, alles toll, ist das schon ein bisschen auffällig, wenn die Fahrer sagen, ja, wir haben da noch ab und an ein paar Baustellen. Dementsprechend glaube ich, dass McLaren jetzt nicht der Riesenschritt nach vorne gelingen wird in dem Jahr 2019. Haas, ja, wie gesagt, nicht ganz rund. Auch nicht das spektakulärste Auto, ein paar technische Probleme. Scheint eher einen Schritt nach hinten zu machen. Ähnlich sieht es bei Racing Point aus. Klar, die sind bisher auch noch sehr wenig gefahren. Dementsprechend ist es schwer zu analysieren. Aber von dem, was man hat, die Zeiten waren nicht wirklich gut. Und auch insgesamt wirkt das Auto nicht so, dass es jetzt der größte Bringer ist. Also von daher würde ich diese drei Teams Haas, McLaren, Racing Point ans hintere Mittelfeldende setzen. Und ganz hinten dran zum Schluss, klar, Williams fehlt noch, Williams momentan, aber wir haben halt erst anderthalb Testtage von Williams gesehen, dementsprechend kann man da noch nicht so viel zu sagen, aber von dem, was wir gesehen haben, ist Williams momentan klar dahinter. Die Rundenzeiten waren noch nicht gut, es waren sehr wenig Runden, auch die Aussagen der Fahrer, vor allem Robert Kubica, war auch nicht wirklich so extrem begeistert vom neuen Williams auf die Frage, ob es denn irgendwelche vergleichbaren oder Vergleich zum Vorjahresauto ziehen könnte, sagt er, ja, es gab in einigen Bereichen Fortschritte, in anderen Rückschritte. Also das klingt so, als würde man auf der Stelle treten und wie Kubica es ja auch gesagt hat, wir müssen ja noch einen größeren Schritt machen als alle anderen. Wenn wir uns genauso gleich entwickeln wie die anderen Teams, dann bleiben wir ja hinten. Und dieser höhere Entwicklungsschritt, der scheint Williams zumindest nach den ersten beiden Tagen, die wir von ihnen gesehen haben, nicht gelungen zu sein. Dementsprechend würde ich Williams ans Ende des Feldes einordnen. Wagen wir zum Abschluss noch einen Ausblick auf die zweite Testwoche. Wir haben natürlich einige Technik-Updates, die wir noch erwarten können. Wer da was nachliefern wird, wissen wir noch nicht genau. Wie gesagt, ich habe ja noch dieses Bauchgefühl, dass bei Red Bull vielleicht auch nochmal ein neuer Frontflügel kommen wird. Und dann werden natürlich, wir hatten jetzt zumindest von Renault und Toro Rosso zwei Quali-Ones, auch wenn die Hülkenberg zumindest bei Renault gesagt hat, das war jetzt auch noch nicht alles, was wir gezeigt haben, werde man natürlich auch von den anderen Teams nochmal ein bisschen mehr von den Einzelrundenzeiten sehen. Und was natürlich dann sicherlich am interessantesten sein wird, die Rennsimulation. Da müsste man, oder muss man ein genaues Auge drauf werfen. Da sieht man dann auch, wie die Reifen abbauen, wie die Autos mit den Reifen umgehen, wie die Autos mit vollen Tanks funktionieren, wie konstant die Zeiten sind. Das alles quasi gibt es in der zweiten Testwoche dementsprechend. Solltet ihr da auf jeden Fall dranbleiben. Sie wird nämlich deutlich, die zweite Testwoche wird deutlich mehr Erkenntnisse liefern als jetzt noch die erste. Dann wäre ich jetzt an dieser Stelle durch mit allem, was ich erzählen will über die erste Testwoche. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Die zweite Testwoche könnt ihr dann unter anderem im Live-Ticker auf motorsportmagazin.com verfolgen. Es gibt auf YouTube täglich Video-Updates von Christian, der in Barcelona ist. Und auf Instagram sind wir dieses Jahr auch wieder deutlich aktiver unterwegs. Da gibt es täglich neue News. Ich bin Philipp Moser und sage jetzt einfach mal bis nächstes Mal. Ciao.